die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
In dieser Folge stellen Dr. Stefan und Mr. Ralf eine Auswahl von Büchern aus dem aktuellen Leserlotsen vor. Und jetzt viel Spaß in der Kinderbuchpraxis.
Ja, ist es wieder soweit, gell? Leselotse, ja, alle zwei Monate. Und wir haben eigentlich einige schöne Bücher wieder auf dem Tisch. Alles schaffen wir ja nicht.
Nee. Aber die ganze Liste mit allen ausgewählten Titeln des Leselotsen, die gibt's im Link in den Shownotes zu sehen. Da kann man sich die ganzen Titel angucken. Und die Sonderrubrik, wir haben ja immer auch eine Rubrik, die sich wechselt, ist in diesem Falle der Comic.
Genau. Und man findet alles, könnt ihr nachlesen, auf börsenblatt.net. Mit was fangen wir an? Mit dem Bilderbuch. Da haben wir aus dem Mayrisch Verlag, haben wir doch was ganz Schönes.
Ja, von Rasmus Engler und von Dennis Jaspersen. Und zwar, So geht schlafen, kleiner Wombat. Der Titel verrät es schon, es geht um eine Einschlafgeschichte. Und wie in vielen, vielen Einschlafgeschichten geht es darum, dass der kleine Wombat schlafen gehen soll. Aber natürlich noch viel zu wach und viel zu fit ist. Und dem großen Wombat alle möglichen Dinge zeigt, die er noch unbedingt vorführen muss. Und das Ganze in sehr farbenfrohen, kräftigen Bildern. Er hat noch eine ganze Menge zu tun. Und ja, dennoch schafft es die beiden natürlich zum Ende hin auch ein bisschen Ruhe zu finden. Weil man natürlich für Einschlafgeschichten immer wieder Abwechslung braucht, immer wieder neue Geschichten. Man will ja nicht jeden Abend die gleiche Einschlafgeschichte vorlesen. Ist das sicherlich eine ziemliche Empfehlung, um ein bisschen Abwechslung ins Vorlesen zu bringen. Es macht einfach Spaß, es ist eine nette Geschichte.
Und es ist flott illustriert, in dem Fall würde ich das mal sagen. Ja. Flott illustriert. Also man sieht den Strich wunderbar. Das wechselt zwischen teils plakativ, teils ist es, sieht man einfach die Zeichnungen an sich. Man sieht den Strich und die Linie. Also das macht Spaß und weckt sogar die Lust zum Nachmachen, finde ich.
Ja, da haben wir ja noch ganz vergessen. Die Bilder sind von Mareile Engelke.
Ja, natürlich, hast du es nicht am Anfang gesagt.
Nee, es sind zwei Autoren.
Genau.
Unsere Autorin und die Illustratorin natürlich auch. Also die macht das Bilderbuch komplett.
Ja, dann gehen wir weiter zum Kinderbuch. Wir haben da von Will Gmeling den Sternsee, erschienen im Peter Hammer Verlag. Und da hat Jens Rasmus ziemlich viel illustriert, sehr großzügig illustriert. Und ich mag ja Rasmus ungemein. Und dem hat er wieder so eine ganz zarte, mit wenigen Strichen oft also eine Atmosphäre gegeben. Man ist sofort drin in diesen Figuren.
Es ist auch zweifarbig. Es ist blau und schwarz. Also hat auch so eine ganz eigene Atmosphäre, die natürlich auch zu diesem Sternsee, diesem
ein Duoton, genau, hat man. Passt. Und wir haben vier Kinder, Sissi, Anastasia, Mo und der Ich-Erzähler. Und die leben in einer Hochhaussiedlung. Und davor ist so ein kleiner See. Und das Besondere ist, dass dieser See, der hat Zacken wie ein Stern, deswegen heißt der Titel im Sternsee. Und der friert im Januar zum allerersten Mal zu. Also man kann sich nicht erinnern, dass der zugefroren ist, der friert zu. Die Kinder können auf dem Eis rumtoben. Da passiert noch allerhand, was überhaupt traut. Also er ist so stabil, der hält und hält. Buden gehen drauf und alles andere auch. Und das Ungewöhnliche passiert dann. Im Frühling bleibt der See gefroren und es wird Sommer. Das Eis ist so dick, dass man Pizzabuden drauf aufbauen kann. Und die halten. Also das ist schon merkwürdig. Dann kommen Reporter, Spezialisten. Also das Ganze hat einen gewissen Drive sozusagen. Mhm. Aber was eigentlich dabei passiert, ist, dass es um diese vier Kinder in dieser Hochhaussiedlung geht, von ihrer Freundschaft, von ihren Beziehungen, wie unaufgeregt sie das. Und gleichzeitig ist es auch so zarte erste Bande, die geknüpft werden. Das hat sozusagen auch eine innere Sensation neben den äußeren Sensationen.
Neben dem zugefrorenen See.
Ja.
Es ist eine sehr kurze Geschichte. Also das ganze Buch hat nur gerade mal 54 Seiten.
Aber die kann man auch nicht so ganz so schnell weglesen. Man sollte sich ein bisschen Zeit lassen. Ja. Die hat Atmosphäre.
Genau, und bei Will Gmeling ist es ja fast schon ein bisschen typisch, dass er diesen Kindern eher aus prekäreren Verhältnissen eine Stimme gibt. Also auch hier spielt es wieder in dieser Kinder aus einer Hochhaussiedlung, die vielleicht ja, die vielleicht nicht so in Literatur vorkommen. Zumindest bei Wilk Mehling sind diese Kindergruppen immer sehr im Blick. Und auch das ist was Besonderes.
Stehen hier im Mittelpunkt und es ist zart erzählt, es ist unaufgeregt erzählt und dennoch sehr atmosphärisch. Sehr zu empfehlen. Dann rutschen wir ja schon.
Ich hätte noch ein Kinderbuch.
Ein Kinderbuch.
Ja, die Martina Wildner, zu schnell für diese Welt, würde ich auch noch gerne mitnehmen, weil es auch für ältere Kinder.
Und wir sagen noch, dass es bei Belz und Gehlberg erschienen ist.
Wieso? Ziemlich alle Bücher von Martina Wildner. Und Martina Wildner schreibt ja ganz gerne über Sport, über Sportgeschichten. Das letzte war eine Fußballgeschichte. Und in diesem Buch geht es eigentlich um das Thema Leichtathletik, wenn man so will. Und zu schnell für diese Welt legt schon nahe, es geht ums Laufen. Und es geht um zwei Freunde, Jay und Dennis. Und Jay ist so ein bisschen so ein Hallodri, eigentlich nie so richtig zu fassen. Ja, die Familienverhältnisse sind auch ein bisschen schwieriger. Ja,
auch prekär, kann man sagen. Auch
prekär,
er ist sehr impulsiv.
Aber er ist ein unglaublich talentierter Läufer. Und zwar ohne großartiges Training, meint man zu glauben. Und ja, die beiden werden irgendwie so durch ein Ereignis von einem älteren Mann gebeten, doch mal unbedingt ins Training zu ihrer Leichtathletikgruppe zu kommen, wo sie sich dann auch mehr oder minder überreden lassen. Und da zeigt sich, dass Jay einfach ein unglaublich talentierter junger Mittelstreckenläufer ist, der eine ganze Menge erreichen kann. Und diese Geschichte von Dennis, der sehr, sehr gut werfen kann und nachher dann beim Speerwurf landet, diese Geschichte dieser sehr ungewöhnlichen Freundschaft, dieser beiden ungleichen Jungs, die zieht sich durch diese Geschichte. Da spielt ganz viel Familie eine Rolle. Es gibt den älteren Bruder von Jay, der es mit Graffiti so ein bisschen übertreibt und schwierig ist. Es gibt den Vater, der nicht vor Ort ist, der in der Ferne lebt. Also da spielen ganz, ganz viele Facetten in diese Geschichte hinein. Und das Tolle an dem Buch ist, dass das alles durch diese Sportgeschichte in sich eine ganz stimmige Geschichte mit Drive, mit vielen auch aktuellen Bezügen ist. Da gibt es eben auch noch eine Läuferin, die quasi von ihrer Mutter so ein bisschen über Instagram zu so einer Laufikone aufgebaut werden soll. Also solche Themen spielen da alle mit rein.
Es geht um Chancen, Gleichheit oder Ungleichheit, es geht um Durchhaltevermögen, es geht um Freundschaft.
Ja, und das Ganze hat auch einen gewissen positiven Touch als Geschichte. Und ja, einfach eine richtig gute, gelungene Kindergeschichte für ältere Kinder.
Dann kommen wir zu den Norwegern. Norwegen war Gastland, wie wir wissen, auf der Leipziger Buchmesse. Und Hilde Myklebust ist relativ neu. Also ich habe noch kein Buch von ihr gelesen. Aber dieses erste, was ich von ihr gelesen habe, das hat es in sich. Also man hat so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ich hatte öfter feuchte Augen gehabt. Weil es greift an. Also man kann das gar nicht so schnell lesen, man muss es auch sacken lassen. Es geht um fünf Freunde, sozusagen, wo ein Lebensabschnitt endet, in dem die weiterführende Schule einfach ansteht. Und dadurch verteilt sich alles auch ortsmäßig ein kleines bisschen. Zwei, nämlich die Mia und Else, die landen auf Musikgymnasium. Und dann ist schwierig, ihre besten Freunde, eben Jens und Halvor und Ore, sind halt nicht dabei. Wir erfahren dieses wunderbare neue Leben-Musical-Projekt. Da kommt auch ein Adil aus der Stufe oben drüber, der mitmacht und ganz fantastisch hat. Und währenddessen wird klar, dass Ore eine Diagnose hat, er erstmal runterspielt, die aber am Ende tödlich enden wird. Und das ist erstmal schwer zu begreifen, schwer zu verarbeiten. Und wie die Freunde sozusagen und Mia insbesondere dann Ore beisteht, für Ore da ist, dieses Auf und Ab, kann es weitergehen, kann es nicht weitergehen. Und während sie einfach wahnsinnig viel Neues und neue und gute Tage haben, ist das bei Ore wird das eben dann immer weniger. Und das gleichzeitig die erste Liebe, die dann zu Adil sanft entsteht. Und zwischen Ore und Mia war aber auch eine sehr enge Beziehung. Ore hätte gerne mehr gehabt. Das ist schon ganz toll erzählt. Also dieses eindringliche Beschreiben, dieses Nebeneinander von Leben und von Sterben, von Lebensfreude, von Schmerz, das ist ja sehr gekonnt.
Ist das ein bisschen John Green-artig? Kann man das so sagen?
Ja, man könnte ein bisschen vergleichen vielleicht. Also wer John Green mag, wird auch Hilde Mücklebust mögen. Ja, um das so zu formulieren. Aber es ist dennoch ein bisschen, es ist ein eigenerer Stil, weil hier die Perspektiven andere sind. Und ja, also es ist einfach zu empfehlen für Jugendliche. Und was ich eben vergessen habe, ist natürlich auch übersetzt von Maike Blatzheim, aus dem Norwegischen übersetzt von Maike Blatzheim. Das wollten wir auch erwähnen.
Also was Tragisches, was fürs Gefühl.
Dann hast du auf dem Tisch liegen, Annika Büsing.
Wir kommen zurecht, erschienen im Steidel Verlag.
Ach, und ich habe nicht gesagt, dass das, Moment, in welchem Verlag? In Carlsen ist auch am Tag Leuchten die Sterne erschienen.
Ja, das ist Annika Büsings dritter Roman. Steidel ist jetzt nicht so für Jugendbücher bekannt, aber schon mit ihrem ersten hat sie da auch im Jugendbuch reüssiert, weil sie mit jugendlichen Protagonisten erzählt. Und in dem neuen Roman, Wir kommen zurecht, geht es um Philipp. Und Philipp steht eben auch vor so einem Umbruch, nämlich er ist kurz vor dem Abitur. Das sind mehrere Tage, die eben dann auch in diese Abiturprüfungen münden am Ende der Geschichte. Und drumherum ist ja, doch eine ganze Menge Chaos. Er hat seinen besten Freund Lorenz, aber sein Vater hat eine neue Lebensgefährtin. Seine Mutter ist irgendwo unterwegs. Man erfährt, dass seine Kindheit nicht so ganz einfach war, weil die Mutter psychische Probleme hatte, sich nicht so richtig um ihn kümmern konnte. All das taucht plötzlich irgendwie wieder auf und Philipp hat sein Leben eigentlich ganz gut so sortiert, dass er sich aus allem relativ raushält. Er ist immer so ein bisschen da, aber so Verantwortung für Dinge zu übernehmen, sich da als Individuum und Person in dieser Konstellation deutlich einzubringen, da hält er sich immer so raus. Das ist immer jemand, der so gerne in sein Zimmer verschwindet oder zum Frühstück irgendwie auftaucht und dann wieder weggeht.
Ist so ein, och, ja,
kann man mal, muss man, och, muss jetzt nicht.
Aber er hat einen besten Freund.
Genau. Aber im Laufe dieser Geschichte wird er eben immer wieder damit konfrontiert, dass das für ihn gar nicht die beste Lösung ist, sich aus allem rauszuhalten, sondern er wächst und wächst immer mehr in so eine Rolle rein, dass er sagt, naja, nee, Abitur heißt ja irgendwie dann auch, ich muss für mein Leben selbst Verantwortung übernehmen, ich muss mich um Dinge kümmern. Und das beschreibt Annika Büsing, ja, man braucht ein bisschen, um in diese Geschichte reinzukommen.
Ist so ein lakonischer Tonfall, finde ich. Also wenn man so, jo, passt irgendwie auch zu Philipp vielleicht, aber ein sehr lakonisch erzählter.
Ja, aber es gibt auch großartige Szenen, die sehr, sehr komisch sind, wo man sehr, sehr viel Spaß beim Lesen haben kann, trotz der, sage ich mal, durchaus nicht ganz einfachen Konstellationen, denen es da geht. Aber für ältere Jugendliche, glaube ich, ein sehr, sehr empfehlenswerter Titel, weil der natürlich auch so ein bisschen reflektiert, wie man sich selber wahrnimmt, wie man sich selber wahrnehmen möchte, weil man natürlich auch in so einer Phase ist, wo man merkt, sich aus allem raushalten, führt zu nichts. Irgendwie muss ich mich selber organisieren. Und da ist Philipp, glaube ich, so eine ganz gute Identifikationsfigur, mit der man sich da gut auseinandersetzen kann.
Die Büsing beobachtet sehr genau, ne?
Ja, sie hat auch den Ton von den Figuren. Das ist einfach alles immer sehr, sehr stimmig. Und man fühlt sich da sofort mit diesen Figuren auch, hat einen Bezug zu diesen Figuren. Die fühlen sich wirklich vertraut an nach einer gewissen Zeit. Also auch ein tolles Buch.
Ja, dann switche ich sofort zu Outline von Michael Fischels.
Das ist der Comic.
Das ist der Comic, eine Graphic Novel ist es. Und während wir haben ja hier die Konstellation bei Annika Büsing gehabt mit Philipp, seinem besten Freund Lorenz und Mascha, die eine Rolle spielt. Haben wir die überhaupt erwähnt eben?
Ja, das ist sozusagen die ältere Freundin, die wilde Liebe, die ihn dann irgendwann noch etwas abserviert.
Beide mögen. Genau, und hier haben wir auch eine Dreierkonstellation. Und es geht auch wieder just um die Zeit vorm Abitur, das Jahr vor dem Abitur. Da ist es Ben und sein bester Freund Andreas und Clara. Und Clara wird dann die Freundin von Ben. Und die Geschichte zwischen, die Freundschaft kühlt dann zwischen Ben und Andreas ziemlich ab. Und es ist bei ihr wunderbar. Man glaubt nicht, dass es ein Debüt ist von Michael Fischels, aber ist es. Das ist so ungemein durchkomponiert mit Panels, die mal nebeneinander in der Reihe, mal klein, mal groß, dann wieder Öffnung, unwahrscheinlich viel Weißraum, der arbeitet und sie lässt den auch arbeiten. Und es gibt keine Erzählstimme, sondern sie schafft es allein mit Dialogen. Und das sind Dialoge, die sich auch sprachlich gar nicht so anbiedern. dann sind so Sätze wie, oh, dich muss man echt aufs Pferd heben, wo der gar nicht checkt, der Ben, dass die Clara doch irgendwie ihn gut findet. Dann gibt's diese Sache, aber dein Pokerface ist miserabel. Und dann sagt er, oh Mann, ich will doch gar nichts von der. Und dann lenkt er ab, was ist denn überhaupt mit dir, du Experte? Irgendwas am Start, von dem ich nichts weiß? Klar und so. Und es kommt dann raus, also Andreas findet eigentlich, aber das checkt Ben nicht, ihn auch gut. Und dann kommt so, meinst du, die mag mich vielleicht echt? Ja, und das Ganze ist aber dann mit vielen Bildern unterbrochen. Und das Besondere ist, es geht um die vielen letzten Male, die man in diesem Abi-Jahr hat. Es ist vieles, die letzte Klassenfahrt, die letzte Klausur, das letzte Treffen da und all das, diese letzten Male, also diese Points of No Return auf der einen Seite, gleichzeitig, wo sich danach was ergibt, wo man weiß, ja, wie sieht denn die Zukunft aus? Und die Clara, die dann schon eher weiß, was sie vorhat und sich an der Uni einschreiben will, an einer bestimmten, es aber gar nicht traut, dann, dass sie angenommen wurde, das Ben zu erzählen. Und am Ende ist sehr viel offen, was passieren wird, aber das ist auch das Schöne. Andreas wird eine ganz tolle Abi-Rede halten. Ach, es passiert unwahrscheinlich viel. Und ich finde dieses Buch für praktisch die Zeit der Oberstufe, wenn man so will, großartig.
Musst du aber noch sagen, welcher Verlag das ist.
Outline von Michael Fischels ist im Verlag Reprodukt erschienen. Und Reprodukt macht überhaupt ganz großartige Graphic Novels. Und ich muss sagen, das ist eine der besten Graphic Novels, die ich, glaube ich, so in den letzten Jahren in den Händen gehabt habe.
Das ist jetzt wirklich schon ein großes Lob, muss
ja,
man sagen.
Ja, das, also, das ist ein großes
Lob. Die Bücher sind ja schön und toll, ja, aber das ist ja schon noch eine Nummer drauf.
Das ist eine Nummer drauf. Also ähnlich wäre vielleicht nur, als wir einmal Dirk Nowitzki entführten. Das ist auch großartig. Aber man hat solche großartigen Dinge nicht allzu oft, wo eben das Bild erzählt. Ne? Viele wollen sich zu sehr auf den Text verlassen. Und hier die Bilder, die erzählen ganz zart, ganz großartig und muss man können und die Fischels offenbar kann es.
Ja, dann haben wir doch eine schöne Auswahl für alle Altersgruppen und mit vielen unterschiedlichen Themen. Wunderbar. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.